Genau. Und die müssen sich halt drei Sachen jetzt miteinander verknüpfen in so einem kleinen Schwert, oder wie sagt man, so einem Hieb.
Hieb?
Also, das wenn Wigleiter und wenn Shen, aber vor allen Dingen auch Doug Engelbart darüber spekulieren, dass man diesem Computer die Möglichkeit beibringen könnte, eben bei Decision-Making, also bei Entscheidungen zu helfen, weil du sagst ja, das liegt im Apparat nicht drin, das muss man ja erst aufpropfen, würde ich das vielleicht anders interpretieren und sagen, das hat dieser Apparat schon als Möglichkeit beschlossen, man muss es tatsächlich aber erst programmieren. Ich glaube, das ist diese Idee. Bitte?
Ja.
Man muss die entsprechenden Algorithmen entwickeln, die nach dem Muster if, then, else, wenn das eintritt, dann mache das. Und wenn das nicht eintritt, mache das. Also das sind alles erstmal, dass man hinter die Idee steckt, man muss diese Maschine erstmal programmieren. Sie ist eine leere Maschine, sie ist eine universelle Maschine, wir machen daraus eine konkrete Entscheidungsfindungsmaschine, wir machen daraus einen konkreten, also wir materialisieren, wir programmieren Spezialdiskurse da hinein, diese Spezialdiskurse geben immer schon vor, was bei welchem Eintreten, welches Ereignis dann als nächstes geschehen muss. Dass das halt schon Teil dieser Maschine ist, aber eben genau diese Aufgabe beschreibt, die müssen das Ding erstmal programmieren. Und wir programmieren das in diese Richtung, dass es dann den Menschen hilft, deswegen kann ich das auch ganz wunderbar miteinander verbinden. Bei Douglas Engelbart ist es ja auch so formuliert. Wir haben Augmented Human Intellect, der nimmt dann das Beispiel Architekten und sagt, diese Maschine müsste so programmiert werden, die müsste eine Datenbank haben, dann müssen die verschiedenen Häuserformen sein und ich weiß nicht, was für Elemente, Innenarchitektur, Wände, Mauern und so weiter müssen zur Verfügung stehen und dem Architekten oder der Architektin die Möglichkeit bieten, einfach diese Dinge mal zusammenzustellen, was ja im Grunde auch genau diese Software für Architektinnen und Architekten macht. Und da bleibt es natürlich dem Architekten und dem Bauherrn, irgendwie die Entscheidung zu treffen, so will ich es haben, so will ich es nicht haben, oder eigentlich, ob die externe Behörde, ob es dies erlaubt oder ob es nicht erlaubt, das Haus hier zu bauen, dass wir dieses Apparat erst programmieren müssen, wir packen Spezialdiskurse hinein, und herauskommen Handlungsmöglichkeiten, weil der Apparat einem die Möglichkeit oder die verschiedenen Optionen eröffnet. Gewissermaßen in Form von Spielregeln. Das ist jetzt so ein bisschen freier und offener formuliert, dass wir dort eine Maschine haben, die uns vielleicht auch helfen könnte bei Entscheidungsfindung. Mhm. Natürlich.
Du hast eigentlich meinen Einwand schon viel, viel schöner formuliert, als ich es wollte. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang an deinen ersten Satz, Sascha, habe ich nicht verstanden. Weil wenn du machst so eine Trennung, sagst, es gibt einfaches Rechnen, das macht der Computer ja auch nicht von alleine, sondern ich muss das Gerät ja immer programmieren und gerade wenn ich sage, okay, es gibt Algorithmen und ich teile Berechnungen auf Grund bestimmter Überlegungen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das genau ist doch, also will ich strategisches Denken verstehen. Ich habe eine bestimmte Abfolge von Handlungen, die dazu führen soll, welches Ziel auch immer zu erreichen. Warum du das dann nicht zusammengekriegt hast, war mir ein Rätsel.
Ich kriege das deswegen nicht zusammen, weil das, was Licklider beschreibt oder auch Shen, das zielt meiner Ansicht nach eben auf diese künstliche Intelligenzforschung. Es ist nicht, dass du den Rechner so programmieren sollst, dass er deine Entscheidungen ausführt. Also du entscheidest, er soll immer mehr Geld kaufen, wenn der Preis unter 1 Euro ist oder so im WoW. Also macht der Computer das, weil du hast ihn programmiert. Nein, er soll sowas lernen wie Pattern Recognition, also Wahrnehmung und Decision Making. Also er soll selber eine abwägen können und eine Entscheidung treffen können, was Computer heute zum Glück auch nicht können. Und wenn sie es tun, sozusagen quasi tun nach statistischen Abwägungen, das machen jetzt zum Beispiel im automatischen Börsenhandel, da treffen sie wirtschaftliche Entscheidungen, aber nicht sozusagen mit strategischen Zielen. Die können die nicht sozusagen, die können die nicht formulieren, die können nicht planen. Ein Computer kann nicht vorausplanen. Er kann sozusagen Möglichkeiten möglicherweise kalkulieren im Schachspiel, das wird ja dann auch gemacht. Aber er hat ja kein Ziel. Das sind die Probleme, die denken, wenn die Schach lösen, dann haben die Grundlagen gelegt, um dann vielleicht dahinter zu kommen, wie man dem Computer sowas beibringen könnte, was wir alle aus den Science-Fiction-Filmen der 60er Jahre kennen. Der Computer hat entschieden, es ist besser für dieses und jenes zu tun und dann veranlasst er das oder so. Aber Computer sind ja nicht intentional. Und Strategie setzt Intentionalität voraus. Neben Wahrnehmung und die Möglichkeit, eben Entscheidungen zu treffen. Kalkulieren ist ja nicht, das ist ja genau das eben, es ist ja schon entschieden. Das ist ja die Turing-Maschine, das Entscheidungsproblem, was wir gestern hatten, funktioniert ja darüber, dass es immer schon sozusagen entschieden ist. Zwar erst am Ende, aber es ist sozusagen schon entschieden.
Nur ein Beispiel, weil ich habe jetzt den Main-Computer zum Beispiel nicht so vor Augen, im späteren Aufsatz, diese Computer, das Communication Device, macht mir das aber nochmal viel deutlicher, der Nick leider, dass er dort halt einfach von Agenten spricht, von Oliver heißt das in dem Fall. Das ist auch ein Akronym, ich kann es aber gerade nicht auflösen. Und diese Oliver sind dafür da, den Menschen helfen. Das sind so kleine Diener, die kommen dann und fragen dich, was soll ich machen? Und sagst du, du machst das und das. Und da ist eigentlich gar nicht mehr dieses Phantasma der Künstler. Nicht mehr, will ich auch nicht sagen. Aber es ist sehr zurück, sehr verhalten, das Phantasma der künstlichen Intelligenz. Die Maschinen sind aber eigentlich dafür da, um uns halt bei der Arbeit zu unterstützen. Das ist schon irgendwie so das Projekt, was für meines Erachtens eher dahinter steht. Als nämlich zu sagen, wir können jetzt die Maschine dazu bringen, tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Ich meine, das gibt es immer noch, dieses Phantasma, aber im Grunde sind das nur die eher, ja.
Ja, ich habe das versucht sozusagen zu trennen in zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine ist sozusagen der Computer als Entlastung von unnötigen Aufgaben und das andere ist eben ihm Denken beizubringen, was immer Denken ist. Und dann fragen die sich, okay, was ist denn jetzt Denken, wenn wir dem Denken beibringen wollen? Und dann kommen sie auf das Spiel und auf Schach, weil da scheinbar gleichzeitig in ihrer Perspektive diese saubere Logik, Programmierbarkeit, Algorithmisierbarkeit gegeben ist und ein Denken, sozusagen eine spezielle Form von Denken. Oder das war jetzt meine Idee, das eben tatsächlich zu trennen, dass das zwei unterschiedliche Diskurse sind. Aber kann man auch anders sehen.
Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Uns wurde ganz schön viel gesagt, ich versuche zu orientieren. Zum einen, ich verstehe das nicht, wenn du sagst, Computer können nicht planen und können keine Strategie verfolgen, weil wir reden hier über Strategiespielen. Also es kann schon ein Ziel verfolgen, es muss halt programmiert werden. Also die, gut. Und es gibt Handelsbots, die genau das lösen, genauso wie der StarCraft AI das macht. Deswegen, vielleicht habe ich was nicht verstanden. Ansonsten finde ich gerade, weil es gefallen ist, Shannon, Licklider, Engelbart, sind drei sehr spannende Namen und man muss aber dann tatsächlich auch die Unterschiede betonen. Also ich meine, also so wie Engelbart, den ich am besten kenne, sich vorstellt, wie der Computer einem helfen soll bei der Entscheidungsfindung, ist wirklich ganz anders zu unterschieden zwischen Assistent und selbstständig denken. Und da muss man auch wirklich Engelbarts gesamten Aufbau von Argument vor Augen haben und tatsächlich auch die menschlichen Prozesse, die dazugehören, die Gruppendiskussion, die Rollenspiele und alles, was er und der Interface, also da kann man sehr, sehr präzise werden. Und da komme ich jetzt auch zu deinem Input. Ich finde den Ansatz der Materialisierung als methodischer Weg, der nach vorne führt, wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und vielleicht fange aber einen Schritt zurück. Du hast ja aufgehört mit dem Problem, methodischen Problem der Diskursanalyse konkret zu werden. Möchte ich widersprechen. Und gerade auch, wenn du Foucault erwähnst, also ich möchte dich einfach ehrlich gesagt dazu animieren, genau deinen ersten Gedanken zu verfolgen. Also Foucault wird verhältnismäßig konkret in seiner Arbeit. Man kann ihm vorwerfen, dass er ungenau gearbeitet in den Archiven, wie auch immer, aber er benennt da Zusammenhänge und genau an diesen Materialisierungen. Und wie auch immer man das jetzt angeht, also wenn man dann mich interessiert dieser ganze diskursive Ansatz für Strategiespiele und ich würde wahnsinnig gerne so eine Analyse mal lesen oder hören an einem konkreten Gegenstand. Also wie sich das vermittelt und wie sich das koppelt. Und es ist sicherlich total feinfühlige Arbeit, die es verlangt, aber finde ich fürchterlich spannend. Ansonsten habe ich jetzt auch Fragen. Also es klingt ja in eurer Arbeit, auch in eurer Veröffentlichung an, dass das Strategische ja durchaus historisch ist. Und dann frage ich mich, was gibt es für Unterschiede zwischen dem kriegerisch-strategischen und dem ökonomisch-strategischen? Also ist es dasselbe? Sind es zwei ganz andere Tiere und so weiter? Da würde ich gerne mehr drüber wissen. Und vielleicht als letzte Frage auch in den Raum geworfen. Warum zum Teufel ist unsere Kultur, in dem das Strategische durchaus Konjunktur hat, da gehe ich mit, so verdammt unstrategisch? Also wenn man unseren Ressourcenabbau anguckt, ist es langfristig gesehen komplett idiotisch, so kompletter Irrsinn, der da läuft. Und das wäre so eine Frage.
Karl Marx und Kapitalismus.
Ja, also ich glaube, die letzte Frage ist in der Tat die spannendste Frage. Ne? Aber wahrscheinlich die wir hier am wenigsten auch bewegen können. Ich glaube, also zwei Punkte. Zum einen sozusagen, ich will hier jetzt dann nicht zu melancholisch wirken, was die Diskursanalyse angeht, weil ich betreibe sie ja in der Tat, oder wir betreiben sie, weil wir sie durchaus für ein sinnvolles Verfahren halten. Ich glaube, das Wichtige ist aber, das finde ich bei jeder Foucault-Lesweise spannend, was Foucault ja auch immer permanent selbst thematisiert, immer zu sagen, ich bin Teil der Geschichte. Ich bin Teil dessen, was ich analysiere. Und das ist unter Umständen auch ein Vorteil. Mhm. Ja, also es ist sozusagen einerseits analytisch ein bisschen defizitär, auf der anderen Seite kann ich dann aber auch mit Foucault gleich sagen, ich bin selbst das Objekt meiner Beobachtung, meiner Untersuchung, meines Arbeitens, meines Tun, meines Denkens. Ja? Das bringt einem dem Untersuchungsgegenstand wieder sehr viel näher.
Und es gibt nur als kleine Nachschreibung methodische Ansätze, um damit umzugehen. Also methodische Entfremdung ist wirklich etwas, das kann man von der Ethnologie lernen. Und da gibt es, ob man das jetzt über eine historische Kontrastfolie macht oder über eine sozusagen synchrone, also da gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Klar, das ist nur halt, ne? Also ich finde, man muss es mitreflektieren, man muss es deutlich aussprechen. Und das hat ja aber eben auch wieder was mit einem Rationalitätstypus zu tun, um den es geht. Das wäre jetzt der zweite Teil, nämlich die, was für Wandel wären da eigentlich so zu bedenken. Und ich glaube, dass zum Beispiel wir einen Rationalitätstypus haben, der sozusagen mit Objektivität operiert und der zum Beispiel die Exklusion des Subjekts irgendwie immer verlangt. Also dass Objektivität nur so durch Fremdbeobachtung oder so entstehen kann, was natürlich also wissenschaftstheoretisch und wie auch immer total Quatsch ist. Also es ist eine Setzung. Ja? Und ich glaube halt, dass aber das eigentlich auch der Verweis auf die Wandlung dieses Typus von Strategie ausmacht. Also einer der denkbaren vielen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft Strategie sehr stark als die Technologie des Subjekts konzeptualisiert. Also über sowas wie Selbstmanagement, Selbstoptimierung, das eigene Handeln strategisch verfassen, das Prognostische, das Zielführende, das Minimax-Prinzip oder sowas, das eigentlich irgendwie immer so ein Modell von Lebensführung ist. Und ich glaube halt, das Spannende ist, es gibt ein ganz fantastisches Buch, das heißt Sun Tzu für Manager, so Ratgeberliteratur vom Übelsten. Ja? Ich glaube, wenn man das anguckt, wenn man sich anschaut, was nimmt dieser Autor Sun Tzu, um dem Manager nun also im Überlebenskampf der täglichen Börse was in die Hand zu geben, das sind natürlich genau die Dinger, dass er das, was ein strategischer Diskurs Anno Dunemals eben war, versucht zu übersetzen. Und das ist spannend, weil man da sieht, was verloren geht oder wo der Umschwung ist. Weil Sun Tzu schreibt natürlich über den Feldherren und das amorphe Heer. Ja, also der Feldherr, und dann gibt es eben nur sowas, du musst deinen Soldaten Essen geben, damit die Soldaten glücklich sind. Und wenn die Soldaten glücklich sind, werden sie für dich kämpfen. Oder wenn die Soldaten so weit im Feindesland sind, dass sie keinen Weg mehr zurücksehen, wenn sie verlieren, dann werden sie gewinnen. Ja, aber es sind die Soldaten, also die Strategie, die entwickelt wird, kommt zwar, also adressiert das Subjekt des Feldherren, spricht aber über das amorphe Heer der vielen. Ja? Und das wäre aber eben was, wo wir in einem heutigen Strategietypus, und das ist eben genau das, der Sun Tzu für Manager sagt eben nicht, jag deine Angestellten alle tief ins Feindesland und wenn sie alle von der Kündigung bedroht sind, dann werden sie das Beste geben. Das steht da nicht, sondern es geht du, Manager, stehst mit dem Rücken zur Wand und weißt dann, dass wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dein Handeln am optimalsten wird. Ja, es ist so, ich glaube, das wäre so der massivste Punkt, wo ich sagen würde, so ein Wandel von so einem strategischen Epistem, ja, also auch wenn man Clausewitz liest oder sowas, würde ich immer sagen, dass es der Umschwung zum Subjekt ist, und da sind wir natürlich relativ bei Foucault, ja, also klar, natürlich wird das Subjekt dazwischendurch mal überhaupt erst entdeckt und erfunden und schon zielt sozusagen das gesamte Epistem auf das Subjekt zu. Und dann schwingt es eben natürlich auch vom militärisch-strategischen ja, eben auch zu so einer dissertoschen Figur, ne? Also zu sagen, Strategie und Taktik wird dann plötzlich zu so einer, verlagert sich ja dann noch in mich hinein, also ich bin gesteuert durch Strategien und versuche taktisch zu handeln, um gegen die Strategien zu laufen. Ja? Ich glaube, das wäre einer der Umschwünge, von denen ich ausgehen würde, da wird man sicherlich noch viel mehr finden können.
Ja. Ja, das war wirklich sehr, sehr viel. Und ich bewundere immer, also fast neidisch bewundere ich Diskursanalytiker. Also wirklich, ich wünschte, naja, auf jeden Fall, beerbt die Diskursanalyse.
Es ist nie zu spät.
Nein, es ist nicht spät. Also es ist wirklich, die Diskursanalyse beerbt die wichtigsten Grundintuitionen des 20. Jahrhunderts, Marx, Nietzsche und Freud, und entwickelt das zu einer wunderbaren Methodik, die sich dann sogar so durch wunderbare Schaubilder ausbuchstabieren werden. Also ich bin wirklich hochneidisch. Was mir noch immer auffällt, ist, also als Case in Point hier Klaus Piers Computerspielwelten, die Diskursanalyse hört genau immer dann auf, wenn es interessant wird. Das heißt, sobald es ans Klaus Piers, das ist wirklich das beste Beispiel, wenn man über Computerspiele, das ist ja Strategie, ne? man denkt, man liest was über Computerspiele und liest nichts über Computerspiele, im ganzen Buch nicht. Also über das konkrete Phänomen. Und das ist immer so ein bisschen meine Frustration. Ich weiß nicht, ob ihr die teilt, weil ich finde es vollkommen, also nicht nur legitim, ich finde es fast unumgehbar, bei der Genese von Medialität, von bestimmten Medientechniken, diskursanalytisch zu erklären. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Das ist aber viel zu evident. Das ist sehr, sehr gut. Nur sobald es mal zu der Stufe gekommen ist, in der sich das Medium materialisiert hat, nehme ich an, und auch kein Diskursanalytiker nimmt das wirklich an, am letzten Foucault, das, was dann daraus entsteht, hat dann aber eine Eigengesetzlichkeit, die nicht mehr determiniert ist von den Diskursen, die sie sich verdammt. Und dieser Eigengesetzlichkeit zu folgen, ist immer der Punkt, wo es dann aufhört. Ich finde das methodisch immer umso deprimierender, weil das, weil der Vorlauf theoretisch so fruchtbar ist. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist, weil es dann einfach aufhört. Und diese, mir würde es persönlich darum gehen, eben diese Eigengesetzlichkeit, die sich eben nicht mehr in diskursiven Prädispositionen vollkommen fügt. Das ist ja keine einlinige Entwicklung. Das kommt da und da. Ich meine, in der schlimmen Hardcore-Diskursanalyse ist das tatsächlich so. Ne? Es kommt da und daher, deswegen ist es so und so, und ist auf alle Ewigkeiten ist es so und so. Ne? Das ist also Hardcore-Kittler, das war in Mitte der 80er Jahre war das auch genau richtig, weil es doch komplett neu war. Aber letztendlich führt es meiner Meinung nach dann nicht so weit, das so stark determiniert zu sehen. Das heißt, die Frage ist, wie geht es von da aus weiter, wenn es um das direkte Objekt geht. Und dann finde ich schon, ist man auch gezwungen, deswegen auch mein Spruch hier, es gibt Computerspiele, man ist ab dem Zeitpunkt schon gezwungen, auch wieder so eine phänomenologische Ebene einzunehmen, über dem Objekt, ohne Naivität, immer im Hintergrund die diskursanalytische Genese, aber das Objekt selbst hat eine gewisse Eigengesetzlichkeit, die es dann trotzdem nochmal in den Blick zu bekommen gilt. Von daher hast du recht, dass sich diese, Sayosha, wenn sich diese wenn das Strategische sich im Prinzip erst zeigt auf höheren Ebenen, also wo das Mediale schon im Prinzip Voraussetzung ist und dann kommt darauf dann die Bildlichkeit, die ganzen intermedialen Phänomene. Aber vielleicht ist es auch so, und das wollte ich eigentlich mit Karte Territorium machen, das zeigt natürlich ganz offensichtlich im Strategiespiel, ist aber schon in das Medium als solches eingelagert, denn es wird immer fälschlicherweise gesagt, oftmals nicht nur das Computer, das ist nicht nur eine Rechenmaschine, sondern es ist auch eine Zeichenmaschine. Das stimmt natürlich nicht, weil symbolische Maschinen, was ein Computer tatsächlich ist, sind keine Zeichenmaschinen. Also formale Sprachen sind keine Zeichen in einem irgendwie sinnvollen semiotischen Sinne. Das heißt, was diese machen, und am Grunde des digitalen Codes besteht bereits eine fundamentale Irritation zwischen Zeichen und Bezeichnung und Karte und Territorium, in dem eben, das nur zur Wiederholung von meinem Ausgang, in dem eben Zeichen mit ihrer Prozessualität zusammenfallen. Und das geht mit einer Zeichenterminologie schon überhaupt nicht mehr. Und das ist so eine grundsatzmediale Verfasstheit, die sich dann eben umso mehr spiegelt in verschiedensten Iterationen auf faszinierende Weise in diesen Spielen und gerade im Strategiespiel. Dann. Also von daher würde ich widersprechen, dass die Ebenen so sehr getrennt sind. Ich finde schon, dass es da tatsächlich eine ganz medienontologische Voraussetzungsbeziehung gibt, der Ermöglichungsgrundlage digitales Medium und Computerspiel selbst. Das aber nicht mehr rein auf einer diskursanalytischen Ebene, sondern auf einer medientechnischen Ebene, also phänomenologisch operiert.
Ja. Vielleicht nur ganz kurz zu deinem ersten Punkt. Das ist das große Desiderat bei Piers und das nehme ich ihm auch sozusagen bis zum Ende seines Lebens übel, dass er dieses wunderbare Werk einfach genau an dem Punkt abbrechen lässt, wo es jetzt abbricht. Ja. Klar, es ist ein methodisches Problem zu sagen, also es ist viel einfacher irgendwo sozusagen in der kürzeren Vergangenheit diesen Break anzusetzen, zu sagen, super, alles nur Archivarbeit gewesen, habe ich im Griff. Es ist das umso schwieriger, sich sozusagen den Gegenstand dann wirklich reinzufräsen.
Das ich wollte das nicht abwerten, das ist falsch verstanden, ich wollte das auf gar keinen Fall abwerten.
Nein, aber das würde ich persönlich für so eine Diskursanalyse eben auch immer für das Spannendere halten. Ja. Weil ich würde halt auch sowas, zum Beispiel Diskursanalyse, als interventionistisch begreifen. Mhm. Und interventionistisch kann ich nicht im historischen Sinn sein. Ja. Also das ist irgendwie blödsinnig. Das ist, glaube ich, das eine Problem. Man muss es im Auge haben und wir haben es jetzt oft genug gemacht, einfach auch an Gegenständen. Su-Tycoon-Manager habe ich einfach einmal auseinandergedröselt, um zu versuchen, was da so für Wissenssystematiken, eben solche Spezialdiskurs-Interdiskursverschiebungen drin sind. Ich würde sogar noch dazu sagen, die Diskurstheoretiker haben ja noch eine zweite blinde Stelle.
Ja.
Sie neigen ja auch immer dazu, dass den Anfang der Diskurse irgendwie merkwürdig zu thematisieren. Also entweder es wird dann immer gesagt, war schon immer da, beginnt im Vorsprachlichen, können wir gar nichts dazu sagen, oder aber sie sagen, da beginnt's. Mhm. Ja, und das ist eben, also beide Operationen sind irgendwie sehr merkwürdig. Ja, ja. Wenn man die Diskursanalyse ernst nimmt, weiß man, dass Diskurse dazu neigen, sehr stabil permanent da zu sein, aber manchmal eben auch irgendwo so aus dem Nichts sich zu verdichten und auch diesen Anfangspunkt zu beschreiben. Finde ich eine große Herausforderung. Das ist jetzt sozusagen mehr die historische Herausforderung. Aber das finde ich auch ein methodologisches Problem, was ich bei vielen Kollegen dann immer wieder sehe. So, das hat bei Pink Floyd angefangen. Ja. Brummen der Fliege auf Amagama. Ich habe so einen Vortrag gehört von einem Akustiker, der sagte, auf Amagama brummt eine Fliege, da fängt ein Diskurs an. Und ich sage, nee, nicht wirklich, Alter.
Aber ich will gerne nochmal seine Antworten auf diese Sachen, wo gesagt ist, dass es nicht verständlich ist, was ich sage oder dass ich damit vielleicht auch falsch liege. Also ich habe nichts dagegen, da falsch zu liegen. Dann auch bitte gerne nochmal mehr Widerworte, aber ich will es mal versuchen zu erklären, welche Perspektive ich habe versucht einzunehmen. Also Turing schreibt irgendwie 1950 ein Schachprogramm auf seiner Papiermaschine, nicht auf einem Rechner. Die erste Partie wird 1952 gespielt. Man kann sagen, okay, das ist das erste Mal, wo sie eben den Computer versuchen, nicht zu benutzen als einen, sozusagen einen Assistent für irgendwas, sondern sie wollen ihm Spielen beibringen. Mhm. Aber was für ein Spiel wollen sie ihm beibringen? Dieses Schachspiel. Weil die sagen nicht, wir wollen ihm jetzt dieses Schachspiel beibringen, weil wir möchten gerne mit dem Computer spielen. Zumindest begründen sie es anders. Sie sagen, wir möchten ihm Schachspielen beibringen, weil wir möchten, dass der Computer die Fähigkeit haben soll, irgendwann Entscheidungen zu treffen, Muster zu erkennen und sozusagen nicht nur formalisiert rechnen, das sagt der Blick leider selbst, nicht nur Numbers, sondern Thinking. Ich weiß nicht mal, wie es jetzt formuliert. Aber sagen, er selbst, also Rickleider später, markiert das, sagt, es geht darum, eben nicht nur diese Numbers rechnen, sondern wir wollen ihm eine Art von formalisiertem Denken beibringen. Und diese Sache habe ich versucht in den Blick zu nehmen, dass es da doch scheinbar was gibt, was der Computer zu dem Zeitpunkt sozusagen noch nicht hat, was er später aber haben soll, was er heute jetzt auch hat. Aber was sozusagen dann erst in einem langen Prozess entwickelt werden muss. Und das ist genau der Prozess, wo sich dann vielleicht, wenn man das in den Blick nimmt, so eine Spannung eben ergibt zwischen medienontologischer Betrachtung oder eben diskursgeschichtlicher Betrachtung. Ist der Computer bei Turing die Papiermaschine, ist das ein Medium, woraus man ableiten kann, dass daraus unsere heutigen Strategiespiele mit ihren Eigenschaften entstehen oder nicht. Und da habe ich versucht, diese Trennung zu machen und zu sagen, nein, die Papiermaschine ist kein Medium, das ist aus meiner Sicht nicht, sondern wenn wir heute von dem Computer als Medium reden, lange Zeit war die Diskussion, es ist erst durch die Verbindung mit dem Telefonnetz, durchs Internet, erst dann wird der Computer zum Medium. Ich würde sagen, in meiner Perspektive, wenn ich medienontologisch rangehe, würde ich sagen, wenn er den Bildschirm hat, sobald diese Visualisierungsebene über den Computer eben bildlich. Aber das sind sozusagen so Setzungen. Aber diese rein mathematische Sache bei Turing, da ist er nicht ein... Da hat er diese Fähigkeit auch nicht, sozusagen Strategiespiele zu haben mit diesen Numbers, zumindest nicht für die Leute in diesem damaligen Diskurs. Und das habe ich versucht, sozusagen diese Position. Für die ist das ein großer Unterschied, von den Numbers zu dem, wir bringen ihm Spielen bei. Das ist,
wobei ja auffällig, also in der historischen, ich finde das total interessant, aus der historischen Retrospektive ist es ja auffällig, dass sie vielleicht nicht umsonst Schach wählen. Also zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, bringen wir ihm Poker bei. Ja. Damit hätten sie ein Riesenproblem gehabt. Ja. Schach ist natürlich auf eine gewisse Weise formal logisch schon präfiguriert, bevor es den Computer überhaupt gab. Das heißt, aus welcher Denk... Also, was ich nur für so anzuregen, ob die Richtung, aus der es gewählt wurde, die vielleicht andersrum ist. Ich nehme nicht Schach, um dem Computer das Spielen beizubringen, sondern der Computer spielt Schach von seiner Konzeption bereits. Und deswegen versuche ich das auch noch zu simulieren. Das fällt, also wenn ich an Poker denke, Poker wäre überhaupt nicht abbildbar gewesen in diesem in der Papiermaschine. Schach hingegen, zumindest prinzipiell schon. Also gibt es da Diskurs, also nicht nur Diskursgeschichte, sondern auch einfach intrinsisch funktionale Analogien zwischen bestimmten Art von Spielen, die dem Computer nahestehen. Da wären wir ja schon bei dem Strategiespiel. Was ist da das Besondere? Die dem nahestehen, und es gibt natürlich Spiele, die dem eigentlich überhaupt nicht nahestehen. Den Computer. Also Von daher ist es eine spannende Geschichte für euch zu sagen, natürlich ist das Strategiespiel etwas sehr computeraffines, bereits auf der medialen Ebene, um das herauszustellen. Ja, ist klar.
Dazu erstmal eine spontane Assoziation. Ich weiß nicht, wie viel Wasser das hält, aber ich glaube, William Dribble war es, der mich erstmals drauf brachte, überhaupt so Brettspiele auch als genealogische Vorläufer des Computers zu betrachten, weil das vierdimensionale Modelle sind, die Regelsysteme prozessieren. Das ist natürlich keine Turing-Maschine, aber es gibt da irgendeine Verwandtschaft auf jeden Fall. Von daher ist Schach nach Tic-Tac-Toe war auch eines der früheren Spiele, der da programmiert wurde. Na gut, die eine Linie. Ich wollte gerne nochmal drauf kommen, weil du das angesprochen hast. Wenn ich StarCraft mit Schach vergleiche, dann im Grunde genommen, da darf man es nicht überstrapazieren, ich wollte vor allen Dingen auf die Komplexitätstiefe und vor allen Dingen auch auf die ästhetische Balance des Ganzen abheben. Also ich glaube, also 12 Jahre sind schon vergangen, die spielen es noch. Ich glaube, das kann man noch eine ganze Zeit spielen, weil es tatsächlich als emergentes Spiel diese Offenheit hergibt. In dem Zusammenhang, der nächste Gedanke, weil du es auch angesprochen hast, mathematische Spieltheorie, ne? Ist im Grunde genommen nichts Neues, aber wurde schon häufig diskutiert und ich weiß nicht, ob es zum Abschluss gekommen ist. Ich würde da halt fragen, geht es da überhaupt noch um Spiel? Beziehungsweise, okay, es geht um Game, aber nicht um Play. Also da muss man dann halt tatsächlich diese Unterscheidung einführen. Und dann komme ich dann halt zu dir und ich kann das wirklich nur bestärken. Also tatsächlich die eigene Perspektive darin, als Zugang zur Forschung ernst zu nehmen. Und das ist ja nicht nur etwas, was die Ethnologie tut, sondern also ich finde, Natascha Domowski hat schon einen guten Gedanken formuliert, dass der Blick des Spielers tatsächlich einen privilegierten Zugang zum Phänomen des Spieles ist, weil man von außen nicht entscheiden kann, ob jemand spielt oder nicht. Mhm. Und wenn man selber spielt, weiß man es. Also das ist schon auch einfach ein methodischer Erkenntnis, den man ernst nehmen kann. Und es gibt da durchaus ehrenwerte Traditionen. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, also auch in der Psychologie mit dem Behaviorismus. Aber in der Ästhetik ist ja auch tatsächlich die ästhetische Erfahrung, die du auch stark gemacht hast, etwas, was ja auch eine ehrenwerte Tradition hat.
Okay. Absolut. Die auch eng verbunden ist mit Spielkonzepten.
Ja. Ja.
Ich wollte gerne was zu dir anmerken, Stefan, wegen dem Handlungsbegriff. Du hast ja vorgeschlagen, indirekt, dass man verschiedene Typen auch unterscheiden sollte von Handlungen. Da würde ich gerne wissen, nach welchen Kriterien man diese Typen vielleicht unterscheiden könnte oder sozusagen eine Idee hast. Mir fällt das schon auf, wenn ich mir die Handlung am Computer angucke, dass die eigentlich immer eine doppelte Adressierung haben. Einmal im Hinblick auf den Apparat, also ich handle sozusagen auf den Apparat, der Apparat soll irgendetwas tun und dann handle ich innerhalb gleichzeitig dieser Spielumgebung. Vielleicht sind das schon zwei unterschiedliche Typen von Handlung, sondern diese bedienende Handlung oder eben diese Handlung im Spiel. Im Spiel kann ich zum Beispiel mit dieser Handlung täuschen wollen, zum Beispiel bluffen oder so, über dem Computer natürlich nicht. Ich bluffe jetzt nicht, wenn ich diese Taste drücke, der soll genau das ausführen. So. Hast du da eine Idee, wie man diese Typen, nach welchen Kriterien vielleicht unterscheiden könnte?
Nee, also das ist eine konkrete Typen, habe ich da jetzt noch nicht vorliegen. Die Idee ist vor allem auch, das ist ein bisschen ausgegangen, letztlich von so einer Unterscheidung halt in Arbeit oder Spiel, wo eben bestimmte Handlungen sozusagen als Spiel gelten oder als Arbeit gelten, schlichtweg, weil sie eben an einem bestimmten Platz stattfinden. So. Und das hat man jetzt ja auch in der Diskussion über World of Warcraft gut gesehen, dass das halt an vielen Stellen funktioniert, aber an bestimmten eben auch nicht. Und wenn ich dann eben zum Beispiel...
Was funktioniert so? An vielen Stellen was funktioniert?
Also, dass man sozusagen den Typ einer Handlung über den Ort definiert, wo es stattfindet.
Ach so, okay.
Also sozusagen, ich würde sagen, wenn, also weiß nicht, Gold Farm vielleicht zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der in World of Warcraft unterwegs ist als Gold Farmer, ist es in dem Sinne ja kein Spiel mehr, weil der wird quasi dafür bezahlt, der macht es nicht freiwillig, wenn er nicht genug Gold holt, ist es auch nicht mehr konsequenzlos. Und die Idee wäre halt, oder der Vorschlag wäre einfach zu sagen, okay, man müsste wirklich die spezifischen Handlungen betrachten und dann eben tatsächlich gucken, ob man sozusagen, wenn man jetzt eine ausreichende Menge an Handlungen betrachtet, ob man dann Typen bilden kann. So. Und da gibt es jetzt zum einen ja ganz, sag ich mal, relativ simple Eigenschaften, halt sowas wie bezahlt, nicht bezahlt, konsequenzlos, nicht konsequenzlos. Und dann gibt es sicherlich aber auch, sag ich mal, komplexere Typen, die sich jetzt nicht auf so ein Adjektiv reduzieren lassen. Aber das wäre überhaupt erstmal der Vorschlag, nach solchen Typen zu suchen. Welche Typen das sind, kann ich das auch nicht sagen.
Das braucht man aber erst zu Seljoscha. Deine Frage, dann können wir ja nochmal auf den Welzen zurückkommen, der genau sagt, dass ich im Prinzip, also dass die spielerische Handlung oder das Spielen sich genau dadurch auszeichnet, dass es immer beides ist. Das heißt, ich tue, also die Handlung im Spiel meint nicht das, was, ich kriege es mir genau zusammen. Das heißt, die spielerische Handlung ist genau dadurch gekennzeichnet, dass du hier zwar eine exakte Taste auf dem Computer drückst, in der Fiktion des Computerspiels damit aber etwas anderes tust. Beides gehört zusammen und ohne das gibt es eben kein Spiel.
Aber mein Problem dabei ist eben die, oder was ich eben auch meinte, diese Unterscheidung innerhalb des Spiels, also bezogen auf das Spiel im Computer, ist diese Handlung nicht so gemeint.
Das innerhalb des
Spiels. Aber in Bezug auf den Computer ist das Tastendrücken genau als Tastendrücken gemeint.
Das ist ja die Gleichzeitigkeit. Das ist ja genau die Gleichzeitigkeit. Es ist sowohl, man kann Spiele nicht unernst spielen, das ist ja der große Paradox. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich immer ein als Ob-Charakter.
Und schieße den Ball mit einem Bewegungsvektor XY in Richtung Z, bedeutet Tor.
Genau.
Ja, und drücke Z, Leertaste, Return, bedeutet schieße Tor. Ja, also es ist.
Und in dem Sinne finde ich auch das Spielen eine wesentlich rationalere Angelegenheit, als es die Rede vom Rausch manchmal zu suggerieren scheint. Also ich würde schon einen Unterschied aufmachen zu. Also es gibt kein Verfließen in der imaginären Wunschmaschine. Es ist das gleichzeitige Aufrechterhalten beider Ebenen setzt voraus, dass die Differenz immer mitgehalten wird.
Ja.
Das ist genau der Punkt, wo du genau sagst, wenn der Goldfarmer spielt, dann ist die eine Ebene überwiegt, ist kein Spiel mehr. Mhm. Der Berufssportler, dessen Leben davon abhängt, dass er jetzt ein Tor schießt, spielt nicht mehr und so weiter. Mhm. Die gleichzeitige Aufrechterhaltung, nicht ein phantasmatisches Verfließen, sondern die Differenz, die Gleichzeitigkeit in der Differenz, ist das Spannende und das Erforderliche vom Spiel. Mhm.
Ja,
die nächste Meldung war hier.
Ich
war.
Ja, okay.
Ich meine, es waren zwei unterschiedliche Dinge, glaube ich. Also, selber schon das, was Stefan gesagt hat. Das Interessante bei World of Warcraft wäre für mich eigentlich derjenige, der Gold farmt, aber damit ja kein Geld außerhalb des Spiels verdient. Und dennoch, also und da wüsste ich auch nicht, wie das zu konzeptualisieren ist. Geht man irgendwie jeden Tag mal eine Stunde farmen, was auch immer, oder auch selbst, um Gold zu bekommen, oder man besucht jeden Tag die verschiedene Instanzen, um bestimmte Marken zu bekommen. Das ist eben auch Arbeit. Das sind alltägliche, sich wiederholende, langweilige Dinge.
Das ist wie Fließbandarbeit. Formal würde man darauf kommen, dass man dann nur stupide Arbeit macht. Mhm. Trotzdem ist es unter der Voraussetzung, dass als ob keine Arbeit mehr, sondern
einfach. Ja, ja. Und das ist irgendwie, wie spricht man jetzt darüber?
Ja. Das ist sehr spannend.
Ja, wir haben da ja irgendwie verschiedene Musterarten. Also einmal natürlich das Handeln am Apparat, wenn wir jetzt mal beim Beispiel WoW und Goldfarming bleiben. Ich sitze an der Maus, an der Tastatur, mache Eingaben, die direkte Folgen haben. Dann haben wir innerhalb eines Spiels ein Regelwerk, man handelt innerhalb von Regeln. Auch gerade bei so einem Produkt wie WoW, wo die Hersteller dann sehr viel Wert drauf legen, dass der Spieler das nicht noch modifizieren kann, hatten wir ja auch gestern. Regel quasi ganz starr sind, man sich in diesem Regelwerk bewegt und dann handelt man auch, wo wir es jetzt gerade so schön hatten, natürlich auch auf Basis von Diskursen. Diese Frage, die dahinter steht, warum mache ich das? Warum arbeite ich eigentlich? Ist das noch Spiel oder ist das Arbeit? Und dann fließt da, glaube ich, auch da muss man auch die verschiedenen Kulturen beleuchten, wie die das machen, wo wir jetzt auch über die Koreaner gesprochen haben mit ihrem E-Sport zum StarCraft, was ist der Antrieb? Und dass man da dann irgendwie auch die Handlung vielleicht historisch ranführen muss, ist das irgendwie so das protestantische Verständnis, dann machst du was, bist du was, ne? Kriegst du was,
ja.
Darauf aufsatteln das Kapitalistische, ne? Dann, also hast du was gemacht, dann kriegst du was und hast du was, bist du was. Ne? Und dass das dann zur Handlung führt und dass die Handlung einem, obwohl sie von außen betrachtet als Arbeit anmutet, durchaus einen spielerischen Charakter hat. Und was heißt spielerisch? Einfach einen Spaß generiert. Und jetzt ist die Frage, darf man jetzt bei der Arbeit Spaß haben oder ist das dann schon Spiel? Und da kommt man irgendwie dann an diesen Punkt langsam, wo man sich dann ja, ne, entscheiden muss.
Ja, man könnte sagen, dass das Spiel irgendwie ein Switch in der... Sorry.
Also es interessiert mich tatsächlich, aber ich wollte nur sicher gehen, dass ich auch noch was
war. Ich wollte nur kurz, man könnte natürlich sagen oder vermuten, dass das Spiel so ein Switch in der Triebökonomie vonstatten bringt. Ne? Also was in der einen Handlung einfach furchtbar belastend, anstrengend ist, ist im anderen Framing Lustgewinn. Mhm. Genau dieselbe Tätigkeit, in wahrscheinlich auch viel größeren Stupidität. Also was, ich meine, wir haben irgendwie eine interessantere Arbeit als das, was wir in World of Warcraft tun.
Hallo, ja.
Wobei die Arbeit manchmal Belastung ist. Also öfters mal in World of Warcraft kann man 8 Stunden im Prinzip am Stück Fließbandarbeit machen, wo man zusammenbrechen würde, wenn man bei VW dann wirklich stehen müsste.
Ja.
Also es gibt, das Spiel ermöglicht einen Switch in der Triebökonomie auf eine gewisse Weise. Das ist einfach faszinierend.
Natürlich. Ist ja vollkommen d'accord. Das ist ja volles Vordarspiel. Also,
ja,
also genau. Die modellhafte Wiederholung, etwas, was als unlustvoll war, wird zu einer lustvollen Erfahrung.
Ja, genau.
Bin ich vollkommen dabei. Und es ist spannend, tatsächlich beim Spiel zu verweilen. Bei den Diskussionen, die ich in den letzten Jahren gehört habe, haben mir deutlich gezeigt, dass da also überhaupt keine Begriffsklarheit herrscht. Also die eine Rolle mit Tori Singer, die andere mit Karoa. Sehr, sehr spannend für dich, Sutton Smiths Arbeit über, ich glaube, Ambiguity of Play, wo er 8 verschiedene Spielrhetoriken analysiert und vom vormodernen Spiel und vom modernen Spielrhetorik redet. Und im Grunde genommen sollte man gerade auch dann beim Strategiespiel nochmal drüber nachdenken, wenn wir über Strategiespiele reden, worüber reden wir denn da? Und ich nehme deinen Verweis sehr gern auf, dass man das Rationelle dabei nicht vergessen sollte, da hast du auch drauf auch gepocht. Ich muss nur sozusagen darum, es ist wirklich schwierig, die Balance zu halten. Und wenn ich von Rausch rede, muss man auch dazu sagen, Rausch ist nicht gleich Vollrausch. So, also es gibt da tatsächlich auch feine Abstufung.
Ja, ja, ich weiß.
Und, und tatsächlich, um vom Rausch als Spielkategorie zu sprechen, also im Sinne von Karoas E-Links, gehört immer einen reflexiven Moment dazu. Wenn der verloren geht, dann bist du in einem anderen Bereich. Und das Spiel hat natürlich sehr viele pathologische Grenzen. Wenn man sie überschreitet, dann ist man bei der Sucht oder beim Wahnsinn oder Katatonie. Ja. Und das ist aber halt nicht beim spielerischen Rausch. Und ich würde schon darauf pochen, bis jemand mir eines Besseren belehrt, das ist schon tatsächlich ein essentielles Kriterium des Spiels ist. Und dann beziehe ich mich hier auf Fritz Singer und seine wunderschönen Formulierung, dass das Ureigenste des Spiels daran liegt, in seinem Vermögen toll zu machen. Also das ist so diese intensive Lebendigkeit, die dabei auftritt.
Ich wollte es auch auf gar keinen Fall gegeneinander ausspielen. Mhm. Nur, was mich dabei interessiert, wäre sowas wie der Begriff des rationalen Rausches.
Mhm.
Ja? Gibt es so, also wie ist das denn vorzustellen?
Mhm. Ja?
Oder die tolle Rationalität oder so. Das sind so Kategorien, die das Spiel ermöglichen, geboren aus dieser logischen Anomalie, das ist einfach absolut faszinierend.
Mhm. Ja.
Also ich würde halt auch immer, glaube ich, den Begriff der Handlung sehr kritisch hinterfragen wollen, zumindest ausdifferenzieren wollen.
Ja.
Also Leontief würde halt immer sagen Tätigkeit. Also wir müssen zwischen Handlung und Tätigkeit erstmal einen Unterschied finden. Ist vielleicht die Intentionalität da so eine wichtige Schwelle? Es gibt nicht intentionales Tätigsein, irgendwie mit dem Stift hier irgendwas zu tun. Und es gibt natürlich ein absolut intentionales Handeln, wenn ich StarCraft spiele oder so. Das ist das eine. Und das andere ist halt, da ist Bateson halt, glaube ich, wirklich die richtige Hausnummer. Halt auch so dieser Verweis, diese Illusion des Probehandelns, ja, dass es ein konsequenzenfreies Handeln geben könne, dass man dann irgendwie im Spiel des Hundes oder so zu entdecken glaubt, aber eben sich nicht klar zu machen, dass dieses Probehandeln nur auf dem Framing des tatsächlichen Handelns überhaupt verständlich ist. Ja. Der spielende Hund trainiert natürlich nachher irgendwie den Revierkampf oder was weiß ich. Aber heißt das sozusagen in der Weitersetzung, wenn ich StarCraft spiele, was trainiere ich denn dann? Also ne, meine Skills, motorische Fertigkeiten, meine Lust am Rausch, die Kompensation der Arbeit, und was nun eigentlich? Ne? Ich glaube, so einfach ist es halt nicht aufzulösen und ich glaube, dass Bateson schon clever genug, halt im Grunde genommen uns den Hund zu zeigen und zu sagen, hier hängt die Wurst, jetzt denk selber. Ne? Also, und das ist schon sozusagen so ein ganz merkwürdiges Moment, sich zu fragen, was ist das Framing meines Spiels? Mhm. Also klar fallen einem Sachen ein, aber die sind sehr unterkomplex. Also das, was einem schnell dazu einfällt, man ahnt schon, dass irgendwie mehr dahinter steckt. Direkt dazu war Steffi Melz schon ganz lange.
Ja, es ist eigentlich quasi auch vielleicht so ein bisschen so eine Nachfrage, und zwar eben nochmal, wo es um dieses, ich mache es jetzt mal auch am Goldfarben fest, so, ob man vielleicht sagen könnte, dass quasi diesem Akt des Spielens ja immer auch was vorgelagert ist. Nämlich, ich sag mal, ganz banal beim Lego, ich muss erstmal ein Haus bauen, bevor ich damit spielen kann. Und ich würde dann diese Unterscheidung vielleicht machen, diesen Akt der Vorbereitung, was ich zum Beispiel habe, wenn ich meine tägliche Quests mache, um genügend Gold zu haben, um dann quasi spielen zu können. Wobei ich das nicht als Belastung oder als Fließarbeit sehe oder als Fließbandarbeit, sondern eigentlich so in Vorfreude quasi auf das, was ich dann mit dem, was ich gewinne, auch anstellen kann. Und für mich hört es dann in dem Punkt auf, wenn ich sage, dieses, was ich tue, ist sozusagen nicht mehr, um dann damit zu spielen quasi, wie mit meinem gebauten Haus, sondern wenn ich damit, ich sage jetzt mal höheres Ziel, zum Beispiel sowas wie Lebensunterhalt verdiene, also indem ich wirklich sage, ich farme Gold, nicht um dann mir im Spiel irgendwas leisten zu können, sondern ich tue das, um im Prinzip meinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil ich für jeden Gold, keine Ahnung, 1 Cent kriege. Und im Prinzip dann, das meinte ich vorhin auch schon, wenn ich jetzt von so E-Sportlern wirklich ausgehe, würde ich sagen, die haben nicht mehr diese Euphorie im Sinne von Spielen und so eine Lust am Spielen, fast schon so was Kindliches, was man ja eigentlich, glaube ich, selber auch kennt, wenn man mal wirklich ein Level geschafft hat, was man noch nie geschafft hat oder irgendwas anderes, sondern wenn im Prinzip die Freude darauf ist, zu sagen, ich bekomme, und wenn man sich mal so die Datierung von den wirklichen E-Sportlern anguckt, die verdienen ja auch nicht schlecht. Da würde ich dann auch eine andere Euphorie herausfinden, glaube ich, wenn ich das spielen würde und sagen würde, okay, ich gewinne jetzt, keine Ahnung, $500,000, weil ich irgendjemanden in einem Spiel geschlagen habe. Und das ist für mich dieser Unterschied, den ich machen würde, auch nachher quasi, was für einen Rausch ich empfinde. Also ein Rausch, der sich wirklich auf mein reales Leben bezieht, der das auch beeinflusst, ganz gravierend unter Umständen. Mhm. Was man sich ja auch eigentlich ansehen kann, wenn man sich diese Camps, die gerade auch im Osten, sage ich mal, sehr verbreitet sind, Spiele-Camps, und die lernen das ja wirklich von der Pike auf und sämtliche Berechnungen und weiß ich nicht was alles. Die, glaube ich, freuen sich auch, wenn sie ein Spiel gewinnen, aber sie freuen sich nicht so wie ich zu Hause in meinem kleinen Kämmerchen. Und diese Trennung würde ich da hinten auch nochmal quasi anstellen, da sich auch diese Vorbereitungsphase wieder ein bisschen anders.
Zu dieser Bateson-Geschichte, ich bin da skeptisch, ob man den Bateson so ohne weiteres auf diese Situation des Computerspiels anwenden kann. Seine Beispiele, soweit ich die erinnere, das sind alles eben Tiere, die miteinander sozusagen nicht kämpfen, sondern spielen. Und was ich meinte, worauf ich hindeuten wollte, war, dass man eben, Alexander Galloway hat das auch formuliert in seinem Buch über Computerspiele als Handlung, dass die Handlung am Computer eben, die dann im Computerspiel sich auch als spielerische Handlungen realisieren, von einem bestimmten Handlungstyp sind, er nennt das Information Control, glaube ich. Das sind so alles Handlungen vom Typ informatorischer Kontrolle oder kybernetischer Aktion oder so. Und die kann man, glaube ich, schon auch sinnvoll unterscheiden von der Tätigkeit, von der Handlung, die dann eben im Spiel vollzogen wird, zum Beispiel, ich baue eine Basis oder so. Also ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, zum Beispiel Fernschach. Ich spiele jetzt mit einem Freund Fernschach und will verstehen, was für Handlungen führt man da aus. Dann ist natürlich das Verschicken des Briefes und den Brief zu schreiben, ich spiele jetzt Fernschach mit ganz altertümlich mit Post, ist eine Handlung, die dazugehört. Die spielerische Handlung ist D4 auf D8 oder so, aber da gehört dazu, dass ich
Briefe schreibe, zur Post gehe. Das macht aus, was Fernschach unterscheidet von dem anderen Schach. Und so macht eben Strategiespielen oder Schachspielen am Computer auch was anderes als am Brett, weil dieser Handlungstyp informatorischer Kontrolle dazukommt. Und ich denke, das kann man mit Bateson nicht gut fassen, weil er diese Kategorie gar nicht denkt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das sinnvoll ist, zum Beispiel eben diese Handlung auch besser dann zu qualifizieren, die man im Computerspiel macht. Und eine Sache möchte ich noch anmerken, was mir so rumgeht in diesem, bei diesem Handlungsbegriff. Wenn irgendeiner ein wirklich gutes Theorie-Teil kennt zu der Handlung, bitte gebt es uns, weil wir tapsen immer noch so im Halbdunkeln herum. Ich weiß in der Sozialpsychologie, da wird halt stark unterschieden, auch zwischen sowas wie, oder in der Soziologie, zwischen Handlung als intentional bewusste Handlung, im Unterschied zu Verhalten oder anderen Kategorien. Und wenn man diese Intentionalität betrachtet, da finde ich sehr interessant, dass ja scheinbar in Computerspielen diese Intentionalität ganz neu konfiguriert wird. Zum Beispiel, wie du das gezeigt hast, mit den Agenten, die dann losziehen, deine Intentionalität plötzlich verteilt wird auf diese Agenten. Die dann schwuseln die los und bauen jetzt irgendwie irgendwas, während du schon wieder was anderes machst. Und dann ist die Intentionalität sozusagen ausgelagert oder distribuiert oder irgendwie hybrid. Und ich glaube überhaupt in diesen Staat, diese Computerspielen, die stark so eine komplette Umgebung bauen, ist man immer schon in so einem Zustand eigentlich so von hybrider Intentionalität. Ich tue immer auch etwas, weil das Spiel das auch will, sozusagen. Mir das anbietet, sozusagen, da auf seinen Willen einzugehen oder das irgendwie zu vermischen. Es ist nicht wie im realen Leben, dass
man gesagt, Spiele sind nicht intentional. Was geht denn jetzt da? Entschuldigung. Einfach, weil ich glaube, es ist gern so, dass gegebenenfalls ist es nur, kommt es immer wieder vor, dass man dann den Computer, du fühltest dich beleidigt von deinem Computer.
Wenn ich mal das Konzept von Intentionalität.
Der Computer jetzt ein will, vorhin hast du gesagt, das wäre genau der Unterschied, deswegen könnte er keine Entscheidung treffen. Deswegen jetzt einfach nochmal die Nachfrage, auf welchen Ebenen sprechen wir
eigentlich? Ich meine, der Computer, der keine Entscheidungen treffen kann, und so, das ist diese Turing-Maschine, der sie das erst noch beibringen wollten. Heute sind wir auf einer Ebene, wo es sowas wie objektorientierte Programmierung ja gibt, wo es virtuelle Agenten gibt oder so. Da ist das ganz anders. Die haben möglicherweise eine Art Entscheidung. Das ist nicht genau unsere Intentionalität oder so, sondern irgendeine andere kybernetisch verteilte Intentionalität. Wenn man mit dem Begriff der Intentionalität arbeiten wollte, glaube ich, müsste man ihn sofort im Hinblick auf das Computerspiel differenzieren. Aber weil da eben sowas gibt wie diese Agenten, die man beauftragen kann, die dann unsere Intentionalität weiterführen und mit denen wir uns, du sagst ja auch verkörpern, sozusagen. Ich wollte das sozusagen auch aufgreifen, was er beschrieben hat dabei.
Was ja.
Also, ganz so offensichtlich.
Kannst du vielleicht besser? Aber.
Nein, ich wollte eigentlich nur auf die Redeliste pochen. Ich habe jetzt nicht direkt dazu, außer dass ich das grundsätzlich interessant finde, als Gedanken, den du auch geäußert hast vorhin, da von der Hybriden, also du sprachst von der verteilten Intentionalität, du hast vorhin von der verteilten Agenz gesprochen, aber das, also tatsächlich in diesem Kreislauf, und ich rede jetzt also nicht von einer sozusagen kompletten kybernetischen Traummaschine, sondern aber es ist schon ein kybernetischer Kreislauf, wo ich handle, dann passiert etwas im Computer und man könnte sagen, er handelt, ich bin jetzt auch wieder, und das sozusagen in einem Wechselspiel fortlaufen, diesen Prozess des Spielens ergibt, da passiert offensichtlich irgendetwas anderes als in anderen Spielformen. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, man kann mit Bateson hier wunderbar operieren, um genau sozusagen diese Ambiguität zu fassen, dass ich das Spiel sowohl auf der Ebene von Information Control wahrnehmen kann, also ich sehe die symbolischen Strukturen und Mechanismen und kann in der Hinsicht mich dazu verhalten, als auch gleichzeitig oder abwechselnd meinetwegen, zeitlich abwechselnd, auf so einer imaginären Ebene, wo ich ein Zergschwarm bin. Und sozusagen, was lerne ich dabei? Ich lerne, ein Zergschwarm zu sein, in erster Linie. Ich lerne auch dabei, irgendwie die Maus zu bedienen, die Tastatur und da stundenlang vorzusitzen. Aber gut, von daher würde ich Bateson jetzt nicht über Bord werfen, man müsste halt überlegen, wie man ihn da anwenden kann, aber ich finde ihn tatsächlich eine sehr, sehr gute Andockstelle. Letzter Gedanke, den ich loswerden wollte, betrifft,
betrifft den Raum des als ob. Weil es gibt dann in der Evolutionstheorie. Ja, Evolutionstheorie, interessante Theorien hinsichtlich des Spiels von Tieren. Und diese, wo das Spiel eine Funktion beigemessen wird, gerade dadurch, dass es ein Raum des als ob ist, gerade dadurch, dass es ein Raum ist, wo Adaptionsanpassung nicht eingefordert wird, nicht notwendig ist, dass daraus ein sozusagen Entwicklungsvorteil erwächst. Das ist so ein bisschen so eine paradoxe Konstruktion, aber den finde ich total spannend. Und der taucht natürlich auf, dann wiederum, um zu eurem Thema zu kommen, in so neoliberalen Zusammenhängen. Man soll spielen, um möglichst flexibel zu sein, um dann am Ende, also man soll sozusagen ziellos und nutzlos handeln, um nachher effizienter zu sein. Das ist eine total paradoxe Figur, so, ne, die gerade auch so überall zu beobachten ist. Also wie man das...
Es ist letztlich aber auch eine Figur, die sozusagen nicht nur neoliberal ist, sondern die es genauso bei Marx auch wieder gibt, wenn er sozusagen von der disponiblen Freizeit spricht, die natürlich auch irgendwie wegverwaltet werden muss. Die das Subjekt dann zwar als disponible Freizeit begreift, die aber im Gesamtzusammenhang von Entfremdung und Fetischisierung natürlich nur stabilisiert wird. Also es wäre jetzt sozusagen eine etwas andere Perspektive. Neoliberal springt es in der Tat sehr viel stärker an. Aber ich glaube, es ist ein Problem, was sozusagen über den Neoliberalismus rausgeht. Mhm. Ja. Aber hier war noch eine und dann Markus.
Und wo gerade viel auch über Handlung und Ähnliches sprechen, wollen wir noch ein bisschen Soziologie reinspülen. Dass das Spiel ja an sich eigentlich als Probehandlung gedacht ist und wir einen gravierenden Unterschied machen müssen, glaube ich, ob man jetzt StarCraft im Singleplayer spielt, um die KI perfekt zu studieren und die Trigger zu finden und sich dort zu perfektionieren und daraus einen Lustgewinn auch zu erarbeiten und auch konsequenzlos zu spielen. Oder ob wir jetzt auch bei unserem Beispiel Gold Farming, World of Warcraft, Massive Multiplayer Gaming nicht konsequenzlos, weil beispielsweise Raid Schwert wegwürfeln und der Junge möchte mir dann im Real Life einen Kopf abpacken dafür, weil er mit Herzblut dranhängt. Das ist nicht mehr Handeln, das ist, Max Weber dreht sich im Grab, um soziales Handeln. Und das ist ein ganz anderes Gebiet dann, ne? Nur mal so, ist mir gerade mal so aufgefallen, dass wir da bedenkenlos über Handeln sprechen, aber eigentlich sind es Interaktionen zwischen Menschen auf der Planet. Die Maschine, der Apparat, das ist nur die Plattform. Es ist nur ein virtueller Raum, in dem wir uns bewegen, aber genauso ein Raum. Und das ist dann eine soziale Handlung, ganz anders als im Singleplayer. Und es hat sich gerade dann so, ne, wir verschwimmen dann so beides in eins. Und das ist, da muss man, glaube ich, ganz klar trennen noch. Weswegen sich vielleicht auch die Leute nicht trauen, dann ihre Studien, die Bücher dann zu Ende zu schreiben, wie wir vorhin gehört haben, ja, und dann hört es auf, weil dann wird es spannend. Es ist einfach unheimlich komplex und glatteis.
An dieser Stelle ist es vielleicht auch dann irgendwie ganz hilfreich, wenn man sowohl zwischen einem starken und schwachen Begriff von Intentionalität als auch von einem starken und schwachen Begriff von Spiel ausgeht. Genau was du meintest, Spiel hat ja im Deutschen den sehr schönen Vorteil, dass es auch diese zweite Bedeutung hat von etwas hat Spiel. Mhm. Ne? Das bedeutet, es hat irgendwie, und das kann man übersetzen, das, was Gustav Balli im Behaviorismus dann dieses lockere Feld beschrieben hat, ne? wo die Affen dann einfach, die brauchen eine Situation, in der sie nicht unter Druck stehen, unter Triebdruck, unter Hungerdruck und so weiter, um überhaupt die Möglichkeit zu finden, spielerische Lösungen dafür zu finden, wie sie die Bananen jetzt an den Käfig heranziehen. Das ist das grundsätzliche Beispiel. Das Schöne ist dabei bei diesem Spiel im zweiten Sinne, dass es nicht zwangsläufig zur Produktionssteigerung führt. Also auch der Neoliberalismus kann nur hoffen, dass dabei ein Surplus an Produktivität und Kreativität entsteht. Garantiert ist da gar nichts. Das ist so ein bisschen das Dissidente. Man weiß das irgendwie aus Unternehmen, auch die das versucht haben, programmatisch einzuführen, dass Leute dann einfach auch nur gepennt haben. Das ist überhaupt nicht produktiv. Ne? In dem Sinne. Und genauso ist es mit der Intentionalität, wo natürlich der Intentionalitätsbegriff im Sinne von absichtsvollem Handeln natürlich einen sehr viel stärkeren hat als zum Beispiel der Phänomenologische, der einfach nur eine Gerichtetheit beschreibt, die eine grundsätzliche Conditio ist, die ein bisschen schwächeren Intentionalitätsbegriff hat, der auch eine andere Art von Handlungsbegriffen nach sich ziehen könnte. Also Intentionalität bedeutet natürlich nicht in erster Linie nur Absicht. Absichts absichtsvolles Handeln, absichtsvolles Eindringen in die Welt ist nur eine Form von Intentionalität in dieser Form. Und dann deswegen fand ich diesen Begriff der Exteriorität des Geistes so schön, weil hier tatsächlich der Geist nach außen stülpt und mit, auf eine vereinfachte Form mit sich selbst operabel werden kann, mit sich selbst funktional werden kann. Mhm. Und wenn sich ein Zerg-Rush irgendwie bildet und der ist jetzt ein abgespalteter Teil meiner Intentionalität, der sich quasi verselbstständigt und selbstständig weitermacht, ist das ein hervorragendes Beispiel für das, wie sich das auf einer zweidimensionalen Ebene integrieren lässt. Also.
Wobei ich jetzt auch daran denken muss, dass natürlich diese Form der Delegierung von Arbeit, das kennen wir auch ganz prima aus dem Berufsleben. Also wenn der Chef einfach sagt, mach du das mal, dann hat er auch da jede Menge, Menge Agenten ausgebildet, die einfach dann seine Aufgaben erledigen. Das ist auch gerade in Universitäten immer auch ganz beliebt, bei den älteren Professorinnen und Professoren, die das ganz perfekt beherrschen. Und zu dir würde ich gerne nochmal sagen, dass wir vielleicht dann nochmal eine dritte Kategorie aufmachen, weil du sagst, das gibt das soziale Handeln, was irgendwie schon so wieder Konsequenzen mit sich bringt, nämlich indem man jemand auf die Füße tritt oder den Kopf abschlägt im Spiel. Und das geht weiter nochmal das Handeln im Singleplayer-Modus. Aber tatsächlich ist es ja schon auch auf diesem, ein Handeln in den Bildern. Ich denke jetzt gerade an Second Life, da steckt man halt jemand den Kopf ab, aber man weiß nicht, wer das ist und er weiß nicht, wer du bist. Es gibt so eine Doppelblitz-Situation und dann ist ja immer noch so ein folgenloses Probehandeln, was da auch noch stattfindet. Das hat noch eine andere Qualität als im Singleplayer-Modus, aber es ist immer noch nicht genau das, wenn man tatsächlich jemand seinem Vorgesetzten nehmen auf die Füße
treten. Würdest du im Singleplayer das auch machen, ist die Frage, wenn du wüsstest, dass das ein Computer ist und nicht ein anderer Mensch, den du nicht kennst.
Ach so, ja.
Gute Frage.
Und schon genug Leute, die ihren Controller in den Bildschirm werfen und also solche Geschichten. Das ist, also, man kann so jähzornig werden, dass man den Computer als Person beschimpft, schlägt, misshandelt.
Ja, das ist ja auch mal so ein Witz bei manchen Horrorspielen.
Also, ist das dann wieder sozial, ja? Wenn man ihn als Individuum wahrnimmt? Das ist auf eine Weise sozial. Dann ist es ja wieder sozial.
Aber ich war ja auch bei Online-Spielen, würde ich durchaus noch davon trennen, was ich auf Avatar- oder Charakterebene mit anderen Charakteren mache oder was ich im Chat mache und da, wo ich dann halt eben nicht mehr den Charakter adressiere, sondern den Spieler oder die Spielerin dahinter sage, hey, das war scheiße, was du da gemacht hast.
ja, gut.
Also da gibt es auch wiederum.
Aber als Folge einer Handlung. Bitte? Aber auch als Folge einer Handlung dann die direkte Adressierung. Als Folge einer Handlung auf Avatar-Ebene. Ne?
Ja. Das ist ja das ganze Problem.
Ja, deswegen einfach zu sagen, wir sind hier nur noch im Bereich von sozialem Handeln und können das Handeln, wie wir es im Singleplayer-Spiel, nicht mehr in Anschlag bringen. So schien es mir eben. Das wäre auch, glaube ich, zu einfach.
Aber ich glaube, dass das trotzdem Konsequenzen hat. Wenn jemand meinen Charakter, was weiß ich, einen Vogel zeigt, werde ich kaum sagen, ach naja, solange er nur meinen Charakter beschimpft, ist mir das ja egal. Also ich glaube, selbst wenn ich nur ein Emote zu irgendjemandem hinmache und damit nur auf seinen Charakter ziele, hat das Konsequenzen, weil der Spieler sich angesprochen fühlt, unter Umständen dann schon persönlich beleidigt, weil er so eine, ich sage jetzt einfach mal, Verbindung mit diesem Ding eingeht, dass das schon, glaube ich, Konsequenzen hat.
Das wäre empirisch zu untersuchen.
Das wäre dann auch nicht, er wäre dann einfach auch nicht mehr im Spiel, ne? Dieses persönlich nehmen ist ja schon der pathologische Part. Dann ist man ja aus dem Spiel schon raus. Also wirklich zu meinen, also wirklich persönlich beleidigt zu sein, wenn mein Charakter angemacht wird, ist schon nicht mehr Spielframing.
Aber es ist auch schon die Frage, ob sozusagen die Beleidigung als mit der Metakommunikation versehen ist, das ist Spiel. Also,
Aber genau
da muss man tatsächlich konkrete Analysen an konkreten Beispielen und all diese gewohnten Kategorien sind natürlich schon zu hinterfragen, also um da präzise zu sein auf jeden Fall.
Ich tue jetzt einfach mal Deckel drauf. Ich würde jetzt sozusagen nochmal zum Markus' vorletzten Beitrag springen, weil da einfach nochmal die Option der Dissidenz aufgeschieden ist und sozusagen auch eine Rückbindung des Spiels tief in die evolutionären Prozesse. Das nobilitiert unseren Gegenstand ungemein und deswegen treffen wir uns ja immer wieder, um unseren Gegenstand zu nobilitieren.
Ja.
Das ist, finde ich, das Schlusswort, das wir brauchen. Also ich würde sagen, ich bedanke mich für wunderbare Diskussionen, wunderbare Inputs. Ich bin etwas geknickt, dass wir wieder nicht hier rausgehen und alles über unseren Gegenstand wissen, aber irgendwie, man arrangiert sich über die Jahre ja auch damit, dass das nicht klappt.